Hallo und herzlich willkommen. Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Leander Bauer. Ich habe hier eine kleine Kostprobe für Sie vorbereitet, und zwar zum aktuellen Roman von Rabea Edel. Porträt meiner Mutter mit Geistern heißt er. Die Erzählung ist eine Mischung aus Coming of Age und Schicksalsroman und beschäftigt sich mit Charakteren, die versuchen, Sprache für das Unsagbare zu finden. Es geht um familiäre Verbindungen, um Traumata und um ihre Verarbeitung. Im Mittelpunkt steht aber eigentlich ein kleines Mädchen, das ihre Mutter besser kennenlernen will. Die Autorin, Rabea Edel, lebt zurzeit an zwei sehr unterschiedlichen Orten. Zum einen in Berlin, zum anderen in Bulley, einer kleinen Gemeinde an der Mosel. Ganz woanders wurde sie aber geboren, und zwar in Bremerhaven. Das wird hier später auch nochmal eine Rolle spielen. Aber auch außerhalb von Deutschland hat Rabea Edel einige Zeit verbracht, in Italien genauer gesagt, in Siena und in Rom hat sie Literatur studiert, in Berlin Fotografie. Ein Porträt könnte sie also wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Weise erstellen. Für das Porträt ihrer Mutter hat sie sich aber dazu entschieden, es in Romanform zu erschaffen. Es ist die bereits dritte Veröffentlichung der 43-Jährigen. Nicht nur der Titel liegt es nahe. Porträt meiner Mutter mit Geistern beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten und ist inspiriert von Rabea Edels Familienschicksal. Es ist eine Hommage an ihre eigene Mutter, sagt sie. Um eine Autobiografie handelt es sich allerdings nicht. Man könnte den Roman eher als autofiktional beschreiben. Die kleine Raisa wächst ganz ähnlich wie ihre Schöpferin Rabea Edel in der Nähe von Bremerhaven auf und erforscht in diesem Roman ihre Familiengeschichte. Die hat nämlich einige Lücken. Raisa wächst in den 80er Jahren alleine mit ihrer Mutter auf und kennt außer ihr keine weiteren Familienmitglieder. Also keinen Vater, keine Tante, keine Oma, niemanden. Als sie in die Grundschule kommt, begreift sie, dass das eher ungewöhnlich ist. Die meisten der anderen Kinder haben all das, also Familie, nur Raisa eben nicht, sie hat nur ihre Mutter. In der Folge beginnt sie also, ihre Mutter Martha nach dem Rest der Familie zu fragen. Martha, die wir allgemein eigentlich als eher liebevoll und zugewandt erleben, macht bei dieser Frage ab dicht, sagt, dass alle aus der Familie gestorben seien und mehr gäbe es dazu auch nicht zu erzählen. Aber Raisa, die glaubt ihr das Ganze nicht wirklich, denn hier und da fallen ihr Bilder oder Notizen von Menschen in die Hand, die offenbar Kontakt zu ihrer Mutter pflegen oder zumindest pflegten. Außerdem wirkt ihre Mutter Martha manchmal wie verfolgt, also so, als würde sie vor etwas oder jemandem fliehen. Zum Beispiel verbietet sie auch ihrer Tochter, ans Telefon zu gehen, wenn sie nicht da ist. Also aus Angst, als könnte irgendwer anrufen, an die Tür klopfen, die kleine Familie irgendwie erreichen. Als Raisa eines Tages mit ihrer Mutter spazieren geht, wird dieses Gefühl des Auf der Flucht sein plötzlich ganz konkret und real, als ihre Mutter glaubt, ein alter Mann würde die beiden verfolgen. In die konkrete Stelle des Romans hören wir gleich mal rein, denn die symbolisiert, wie ich finde, sehr gut den grundsätzlichen Konflikt dieser Erzählung. In der Situation kommen Mutter und Tochter gerade nach Hause zurück, sind das letzte Stück nach Hause gerannt. Sie glauben jetzt, den vermeintlichen Verfolger abgehängt zu haben. Aber so viel sei schon mal gesagt, sie täuschen sich. Es liest die Autorin selbst, Rabea Edel.
Bevor ich protestieren konnte, schnippte meine Mutter die Zigarette weg und hielt meine Hand fest, bis wir zum Parkausgang kamen. Sie überquerte die rote Ampel an der Kreuzung, zog mich neben sich her und wurde erst langsamer, als wir auf den Weg in die Siedlung abbogen. Immer wieder drehte sie sich um, also drehte ich mich auch um, aber ich konnte nur einen alten Mann mit Gehstock sehen, der beim Laufen auf seine Füße schaute. Nichts Verdächtiges, nichts, wovor man davonlaufen müsste. »Los, wir machen ein Abenteuer daraus.« Meine Mutter ging an unserem Haus vorbei, ohne es zu beachten, und weiter. Bog zweimal ab, bis wir auf der Rückseite der Häuserreihe vor den Gärten standen. Sie machte eine Räuberleiter mit den Händen, ich kletterte über den Zaun. Meine Mutter kletterte hinterher. Wir rannten geduckt durch den fremden Garten über noch zwei weitere Grundstücke, bis wir über unseren eigenen Zaun und die Mauer kletterten. »Geschafft! Wir haben alle abgehängt!« Sie hielt die Hand hoch und ich schlug ein. Der Schlüssel zur Küchentür, die in den Garten führte, war immer im Beet neben dem Bambus vergraben. Meine Mutter wühlte nervös in der nassen Erde herum und zog ihn triumphierend hervor, schloss auf. »Hereinspaziert!« rief sie vergnügt. Dabei sah sie sich um, ob uns jemand beobachtete. »Die Luft ist rein, Mama. Man kann nie wissen. Ich koche da mal Spaghetti, ja?« Danke, mein Schatz. Sie seufzte erleichtert und schloss die Tür. Während ich das Abendessen bereitete, saß sie im dunklen Wohnzimmer und schaute hinaus auf die Straße. Von der Küche aus konnte ich ihren Fuß sehen, der nervös gegen das Tischbein tippte. Gerade als ich sie zum Essen rufen wollte, als das Licht in Mads Zimmer anging, klopfte es an die Scheibe. Jemand drückte sein Gesicht dagegen und umschirmte mit den Händen das Gesicht. Meine Mutter schrie leise auf, ich ließ den Topf mit Nudeln ins Spülbecken fallen, ein Schwall heißes Wasser schwappte über den Rand und auf mein T-Shirt und den Boden. Meine Mutter sprang auf und zog die Gardine zu, ging in den Hausflur und legte die Sicherheitskette vor die Haustür. Es klopfte noch einmal, weniger laut, dieses Mal an der Tür. »Verschwinde, Heinrich«, zischte sie. Draußen blieb es still. »Verschwinde! Was fällt dir ein, dass du dich überhaupt hierher wagst? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und von Mama will ich auch nichts wissen. Sag ihr das.« Ich löschte das Licht in der Küche und ging auf Zehenspitzen die Treppe hinauf. Vom Fenster im ersten Stock konnte ich einen Hut sehen. Der alte Mann aus dem Park war uns gefolgt. Er schrieb etwas auf einen Zettel, den er in den Briefkasten warf. Dann ging er zur Straße, hob den Gehstock und schüttelte ihn, schaute dabei zum Fenster hinauf, hinter dem ich im Dunkeln stand. Ich duckte mich. Der Alte ließ den Stock sinken. Er sah krank aus. Seine Bewegungen erschienen ungelenk. Sehr langsam ging er die Straße hinunter, tauchte von einem Lichtkreis der Straßenlaterne zum nächsten, bis er aus meinem Blickfeld verschwunden war. In der Küche wischte meine Mutter den Boden trocken. Sie lächelte mich an und schüttelte den Kopf, bevor ich überhaupt fragen konnte. Wir aßen schweigend. Immer wieder streichelte meine Mutter meine Hand. »Mama?« »Ja, mein Schatz?« »Wer war das?« »Niemand, vergiss das einfach.« »Und Raisa, bitte.« »Du hast mir Angst gemacht.« »Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Es ist nicht meine Schuld.« »Also, wenn du mir das alles mal erklären würdest, dann hätte ich keine Angst. Aber das hier, das ist doch echt scheiße.« Meine Mutter zog erschrocken die Hand zurück. Sie stand auf und begann, den Tisch abzuräumen. »Es gibt nichts zu erklären.« »Doch, zum Beispiel, wer mein Vater ist.« »Warum fängst du jetzt davon an?« »Keine Ahnung. Ich weiß doch selbst nicht, wer mein Vater ist. Und es ist auch völlig unwichtig, wer dein Vater ist oder wer mein Vater ist. Niemand braucht die. Und das gerade, das war auch niemand. Irgendjemand, der sich im Türschild vertan hat oder so. Ich mache ja nicht einfach so jedem dahergelaufenen die Tür auf.« »Du lügst doch.« Meine Mutter ließ das Glas fallen, das sie gerade in den Geschirrspüler räumen wollte. Sie drehte sich nicht zu mir um. »Sag das nie wieder. Du hast gesagt, die sind tot, dass deine Eltern längst tot sind.« »Das sind sie auch. Für mich sind sie gestorben, schon lange.«
Spätestens nach diesem Ereignis ist sich Raisa sicher, dass ihre Mutter lügt. Also, dass ihre ganze Familie tot ist, kann ja wohl nicht sein. Aber es muss Gründe dafür geben, weshalb Martha darüber nicht reden will. Raisa forscht und fragt unermüdlich weiter, so wie das aufgeweckte Kinder in diesem Alter eben tun. Und irgendwann gibt ihre Mutter nach, aber ganz auf ihre eigene Weise. Denn eines Tages entdeckt Raisa in einer Mauer hinter dem Haus einen Zettel. Mit der Zeit werden es immer mehr Zettel, die in dieser Mauer landen. Und Raisa beginnt, sie zu lesen. Es handelt sich dabei um kleine Botschaften ihrer Mutter, in denen sie oft ganz kryptisch von ihrer Vergangenheit und Herkunft erzählt. Raisa kann diese Botschaften nicht alle ganz klar verstehen, aber Martha ist es endlich gelungen, immerhin das Schweigen zu brechen auf diese Art und Weise. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Roman, das Schweigen brechen. Diese Story alleine wäre ja eigentlich schon sehr spannend. Ein junges Mädchen erforscht also die eigene Identität und Geschichte und hat als einzige Quelle ihre Mutter, die nur schwer verständliche Botschaften schreibt. Aber Rabea Edel, die setzt noch einen drauf. Der Roman ist nämlich multiperspektivisch gestaltet und die Lesenden haben einen Wissensvorsprung. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist bei weitem nicht alles, was dieser Roman erzählt. Neben diesem Erzählstrang hat die Erzählung nämlich noch viele weitere parat, die immer wieder eingeschoben werden. Und die reichen teilweise bis in die 20er Jahre zurück. Der ganze Roman findet ungefähr zwischen den Jahren 1919 und 2022 statt. Wir begleiten also viele Generationen und ihre Geschichten in Rückblenden, die immer wieder eingefädelt werden. In diesen Erzählsträngen und Rückblenden geht es dann um Raisas Vorfahren, und zwar von ihrer Mutter bis hin zur Generation ihrer Urgroßmutter. Das heißt, in diesem Roman tauchen wirklich einige Figuren auf, so viele, dass man auch mal den Überblick verlieren kann. Dazu gibt es aber dann direkt auf Seite 1 einen schön aufgezeichneten Familienstammbaum, der bei der Orientierung ziemlich zuverlässig hilft. Die Schicksale, die in diesen anderen Erzählsträngen behandelt werden, die haben es in sich und sind natürlich von einer mitunter düsteren Zeit geprägt, also von Kriegserfahrungen, von Traumata, von Krankheiten, Fehlgeburten, verbaler und körperlicher Gewalt. Was Rabia Edel wirklich hervorragend gelingt, ist es, persönliche Schicksale mit Zeitgeschichte zu verknüpfen. Da gibt es zum Beispiel Jakob. In welchem Verhältnis der zu Martha und Raisa steht, das nehme ich noch nicht vorweg. Das ist eins der Geheimnisse dieser Erzählung. Jakob wird 1921 von einer jüdischen Mutter geboren und genau das wird ihm, man befürchtet es bereits, zum Verhängnis. Während des Holocausts wird er von seiner Familie getrennt und in einem katholischen Jugendheim hunderte Kilometer von seinem Zuhause versteckt. Jahre später siedelt er nach New York über und verarbeitet da als alter Mann eigentlich erst das Trauma seines Lebens. Wir lernen Marthas Mutter Selma kennen, die ein sehr verkühltes Verhältnis zu ihrer Tochter hat. Auch sie wurde zu einer ähnlichen Zeit geboren und hat natürlich Schreckliches erlebt, Unsagbares erlebt. Und mit diesen Hintergründen versteht man dann, warum diese Frau so geworden ist, wie sie geworden ist. Martha selbst wächst in der Nachkriegszeit auf, im besetzten Westdeutschland, in Verhältnissen, die man auf jeden Fall nicht als liebevoll oder warm bezeichnen kann. Deshalb versucht sie, möglichst schnell von ihrem Elternhaus unabhängig zu werden. Sie lernt einen jungen Franzosen namens Philippe kennen und plant, mit ihm nach Frankreich zu ziehen, einem Land, das sie nicht kennt, dessen Sprache sie auch kaum kennt. Als Martha 19 ist, setzt sie den Plan auch um. Sie steigt extrem mutig in einen Zug nach Ternier und will dort ein neues Leben anfangen, aber das Schicksal funkt dazwischen, wie es so oft der Fall ist in diesem Roman. Auch hierzu hören wir nochmal einen Ausschnitt von Rabea Edel.
Ternier, 1964. Martha schob das Fenster hinunter und beugte sich hinaus. Der Zug hatte auf freier Strecke angehalten, im Dunkeln, das plötzlich über dem Land lag, als habe jemand einen Vorhang zugezogen, als sie endlich die Grenze nach Belgien passierten. Die Landschaft war Ton in Ton aufgemalt und die Milchstraße hoch oben ein breiter Strom von links nach rechts. Sie standen direkt darunter, als durchführen sie einen Torbogen, als wäre das die eigentliche Grenze. Martha hörte die Lok ausatmen wie ein schweres Tier. Es knackte in den Gelenken, ein Zittern lief vom Kopf bis in den hinteren Rücken. Im Abteil war es still, die anderen schliefen. Zum ersten Mal hielt Martha nicht mehr den Pass fest. Die ganze Fahrt über hatte sie versucht, sich ihr eigenes Gesicht auf dem Foto vorzustellen und konnte es nicht. Sie musste das Passbuch öffnen, um sich zu vergewissern, dass ihr Bild noch da war, dass es an der richtigen Stelle klebte mit Stempel und Name und Unterschrift. Dieses Foto, das so anders war als die Spiegelung ihres Gesichts in der Scheibe. Eine Fremde mit glattgekämmtem halblangen Haar, pausbäckiger noch und ohne Erwartungen. Anders als das Gesicht, das sie die letzten Stunden über im Fenster begleitet hatte, das im Dämmerlicht über westdeutsche Städte und Landschaften geglitten war und das sie irgendwann ausgeblichen aus dem hellen Viereck des Abteils heraus anstarrte, so dass sie zurückgestarrt hatte, ohne sich selbst in die Augen sehen zu können. Dahinter das auf den Vorhang der Nacht gemalte Bild einer fremden Landschaft, Baumsklette, dunkle Wiesen, wie verbrannt. Ihr Gesicht war dünner. Die Wangenknochen stachen hervor, ihre Augen waren gerötet. Sie hatte wachgelegen, war jeden Schritt im Kopf immer und immer wieder durchgegangen, dass bloß nichts schiefgehen würde, dass Selma und Heinrich sie nicht zufällig erwischen würden, bevor sie im Zug saß, bevor der Zug losfuhr. Das Haar hatte sie, anders als auf dem Passfoto vor ein paar Wochen noch, zu einem kurzen Pixie geschnitten. Der Friseur im PX hatte ihr die Haare mit Rosenshampoo gewaschen und blonde Strähnchen gesetzt. Ringsum in den roten Sesseln saßen Amerikanerinnen mit Dauerwicklern unter Wärmehauben, deren Männer in der Kaserne im Norden der Stadt stationiert waren. Martha konnte inzwischen den Gesprächen folgen. Ihr Englisch wurde besser, je länger sie im AFN mit Clara die Übersetzungstexte redigierte. Immer öfter waren es Long-Distance-Dedications, Briefe, die Ausgewanderte an ihre Freunde und Familie auf der anderen Seite des Ozeans oder irgendwo hinaus in die Welt schrieben, und deren Worte Martha fremd erschienen, wenn sie sie ins Deutsche übersetzte. Auch vor dem Friseurtermin war sie dort, korrigierte und tippte, fügte wie immer hier und da eine Beschreibung hinzu, damit die Sehnsucht größer wurde oder die Vorfreude. Klares Chef sammelte die Briefe kurz vor der Sendung ein, ohne sie gegenzulesen. Seine Militärstiefel polterten über den Flur, er war zu spät, warf die Mütze auf den Tisch, legte eine neue Pizzaschallplatte auf und erst als die rote Lampe über dem Zimmer aufleuchtete, durften Clara und Martha gehen. Clara wartete vor der Tür des Salons, rauchte und drückte ihre Nase an der Scheibe platt. »Na, das haben wir aber gut gemacht, Marthy«, rief sie, als Martha sich mit den Fingern durch die kurzen Haare fuhr. »Er wird's lieben, glaub mir, ich lieb's auch.« »Hauptsache, ich mag's selbst.« »Ach du, das wird schon.« Richard und John, zwei Bekanntschaften von Clara, luden sie in die Milchbar ein, was Martha unangenehm war. Aber ihr Wochengeld war bereits für den Friseur draufgegangen und den Rest brauchte sie für die Reise. Richard winkte sie vom Fenster aus hinein. Auf der Toilette wusch Martha sich das Gesicht und den Nacken und tupfte sich mit den pinken Handtüchern den Nacken sauber. Die Haut juckte trotzdem. Sie wusste nicht mehr, wer sie ansah, ob das noch sie war oder nur die, die seit dem Streit mit ihrer Mutter übrig geblieben war. Selma hatte mit Claras Eltern gesprochen. Sie hatte herausbekommen, dass Martha nicht bei Clara gewesen war, sondern auf Norderney, dass Martha sie angelogen hatte. Martha hatte Philipp nicht erwähnt. Auch auf die Anschuldigungen hatte sie nichts geantwortet, als Selma meinte, Martha würde sich an Männer verkaufen und dass es wohl typisch sei für eine wie sie, dass sie das alles nicht verdient hätte als ihre Mutter und dass Martha undankbar sei, schrecklich undankbar. Es war so abgelaufen wie bei jedem Streit zwischen ihnen. Selma machte ihr Vorwürfe und Martha ließ die Wörter auf sich einprasseln, solange bis Selma sie wie ein kleines Kind auf ihr Zimmer schickte. Aber Martha tat ihr nicht den Gefallen, nicht dieses Mal. Stattdessen ging sie zu Paul hinüber, der auf dem Bett lag und Radio hörte und wortlos zur Seite rutschte, als Martha sich neben ihm zusammenrollte. Martha blinzelte. Die Musik aus der Bar wechselte, Martha strich das Kleid glatt und nickte der Frau im Spiegel zu, die weder lächelte noch antwortete. Clara hatte bereits Erdbeershakes für alle bestellt. Die Musik war laut, Clara griff Marthas Hand, während sie mit Richard einen Kinofilm diskutierte, den beide noch nicht gesehen hatten. Sie hielt ihre Hand fest, saugte am rot-weißen Strohhalm, wenn Richard neue Argumente sammelte und fiel ihm ständig ins Wort. Martha löste sich und ließ sich von der Menge wegtragen, bis sie am Eingang stand. Erst draußen bemerkte sie, dass ihre Jacke noch über dem Barhocker lag. Der Regen hatte aufgehört, die Straßenbahn war zu voll, also lief sie zur Bushaltestelle, unterdrückte das Zittern, kaute auf der Innenseite ihrer Wange herum. Der Bus war warm und beinahe leer. Martha setzte sich auf die Rückbank, stieg aus Gewohnheit zwei Haltestellen früher aus und lief den Rest des Wegs nach Hause. Sie legte den Kopf in den Nacken dabei und versuchte, die Löcher zwischen den Sternen zu zählen, aber die Wolken rissen nicht auf. »Tragen die das so?« Selma hatte die Stirn gerunzelt und ihre Tochter von Kopf bis Fuß gemustert. »Ich weiß nicht. Gefällt's dir?« Selma machte eine Handbewegung. Faltete weiter Wäsche zusammen, räumte sie in den Schrank. Martha stand in der Tür, ihr Nacken juckte immer noch von den feinen Haaren, die hinten in den Blusenkragen gefallen waren. Sie war durchgefroren, aber sie zitterte nicht. Ihre Mutter schob sie wortlos zur Seite, ging durch die Tür und in die Küche. Das Haus der Großeltern lag dunkel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Karl war noch dort, von wo die Briefe kamen, die Martha übersetzte. Von ihm oder seinem Bruder William war nie ein Gruß dabei. Immer wenn Martha sie besuchte, schaltete Berendine das Radio an, das Karl seiner Schwester mitgebracht hatte, und wartete auf die Nachrichten aus Übersee. Warum sie geblieben war, wusste Martha nicht. Berendine antwortete seit dem Tod von Dina auf keine von Marthas Fragen mehr. Der Schlüssel zum Haus der Großeltern war mit einem Ankerknoten verziert. Das Haus roch nach kaltem Zigarettenrauch von Karl und den getrockneten Blumen, die Dina vor Jahren in den Flur gehängt hatte, Lavendel und Rhododendronblüten. Karl hatte sie nie abgenommen. Die trockenen Blätter raschelten im Luftzug. Martha stellte sich im Dunkeln ins Wohnzimmer und sah zum Haus hinüber, wo ihre Mutter ihr Gehen nicht einmal bemerkt hatte. Als Heinrich von der Arbeit kam, den Regenschirm ausschüttelte, die Tür aufschloss, sich umdrehte und zum Haus der Schwiegereltern blickte, trat sie vom Fenster zurück. Wartete, bis das Licht im Wohnzimmer anging, bis ihre Mutter den Tisch deckte und Heinrich den Fernseher anstellte. Martha blieb im Dunkeln, dass sie nicht fürchtete, weil es nach Dina roch, weil sie allein war zwischen dem Teeservice und den Kartenspielen, den bestickten Taschentüchern, die Dinas Initialen trugen und den vielen Konserven, die Karl von Übersee mitbrachte, damit es ihnen nie wieder an etwas fehlen würde. Martha schlief auf dem Sofa unter einem Berg aus bestickten Kissen, ein Lavendelfeld. Am nächsten Tag fuhr sie ohne Jacke zum Radiosender, Clara wartete am Eingangstor der Kaserne, schüttelte den Kopf und warf ihr ihren Schal über. Der Brief von Philipp hatte auf dem Schreibtisch gelegen, ohne Absender, adressiert an Mrs. Martha S. CO American Forces Network, gestempelt in Frankreich, auf der Briefmarke eine rote Frau auf rotem Grund und dahinter die Sonne. Im Umschlag ein Zettel mit einer Adresse, ein Ticket nach Paris, ausgestellt auf ihren Namen. Falls er sie nicht, wie geplant, schon in Tignes abholen würde können, würde sie sich im Hotel treffen, in der Stadt, die Martha sich nicht vorstellen konnte. Der Zug stieß einen schrillen Pfiff aus. Martha stand auf, schob ihr Gesicht und die Gedanken weg, hinein in das doppellagige Glas des Zugfensters. Es roch nach nasser Erde. In der Ferne waren die Umrisse eines Gehöfts zu sehen, dort brannte noch Licht. Das Ticket steckte in der Manteltasche. Dreimal war sie kontrolliert worden in Bremen, kurz hinter Duisburg, nachdem sie den Zug gewechselt hatte, und dann noch einmal von zwei Gendarmen an der belgisch-westdeutschen Grenze. Martha schluckte die Übelkeit hinunter, den Regengeruch und den Gedanken, dass jetzt alles anders werden würde, dass sie eine Entscheidung getroffen hatte, von der niemand außer Philipp und Maye etwas wusste und von der sie jetzt auch nicht mehr zurücktreten konnte. Anstatt in den Raucherwagen zu gehen, rauchte sie auf der Zugtoilette eine halbe Zigarette und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Auf dem Gang wartete ein Schaffner. »Paris? Tignes.« Der Schaffner nickte. »Bon voyage, Madame.« »Danke«, sagte sie, »merci«, um auszuprobieren, wie die Sprache klang, wenn sie die Worte zu einem Fremden sagte, nicht zu Philipp. Sie schloss das Fenster, als der Zug weiterfuhr, versuchte, die Augen nicht zu öffnen, stellte sich vor, allein im Abteil zu sitzen, ohne die drei anderen, eine Frau, zwei Männer, Freunde oder Geschwister, die in Aachen zugestiegen waren, sich ewig über ihre Arbeit unterhalten hatten, über das Wetter, Belanglosigkeiten. Sie nickten ihr freundlich zu, reichten ihr belegte Brote, die Martha höflich ablehnte. Vom heißen Kaffee trank sie dann doch einen Schluck aus einem Emaillebecher, den ihr die Frau hinüberreichte. Die hatte ihren Kopf jetzt an die Schulter des einen Mannes gelehnt. Das lange Haar fiel ihr ins Gesicht. Blonde Locken, wie die Haare von Marthas Mutter, als Martha 10 oder 11 gewesen war. Aus dem Nachbarabteil drang das Lachen von GIs, die seit Stunden Karten spielten. Martha dachte an Richard, wie er immer jedes Spiel absichtlich verlor. Sie versuchte sich Clara vorzustellen, die nach dem Wochenende vor dem AFN auf sie warten würde. Martha würde sie im Sender anrufen, wenn sie angekommen war. Nicht sofort, aber bald. Philipp wartete mit dem Auto in Tignes auf sie. Von dort würden sie zusammen weiterfahren, nach Paris. Philipp hatte ein Zimmer reserviert. Sicher gab es im Hotel einen Fernsprecher. Vielleicht schickte sie sogar eine Postkarte ohne Adresse. Nur ein Bild von der Sorbonne oder Montmartre oder einem anderen Ort in Paris, wo das Clara und Paul wussten, alles ist gut. Dass sie sich nicht sorgen mussten und dass sie auch nicht für sie lügen mussten, weil sie sowieso keine Adresse hatten. Eine Postkarte zu viel, keine Postkarte an niemanden, auch nicht an Paul. Ein richtiger Neuanfang, beschloss sie. Noch 5 Stunden. Philipp hob den Kopf vom Lenkrad und wischte sich mit beiden Händen durchs Gesicht und die Haare. Ein Lastwagen fuhr dicht am Parkplatz vorbei. Eine halbe Stunde hatte Philipp gewartet, dass die Müdigkeit weggehen würde. Es war kurz nach Mitternacht, die Erschütterungen des Lasters ließen das Auto beben. Auf der Brücke vorhin hatte er die Ausläufer der Stadt gesehen, die links und rechts von ihm ins Unendliche wuchs. Vororte, irgendwann Umland, dann kamen die Dörfer, alle Häuser mit geschlossenen Fensterläden, nicht einmal ein Hund auf der Straße. Als wäre er der letzte Mensch auf Erden. Philipp kurbelte das Fenster herunter, fuhr zurück auf die Straße und folgte dem Lastwagen nach Nordosten. Auf der Route National war um diese Zeit wenig Verkehr. Ab und zu ein Motorrad, dessen einäugiges Licht wie ein Unterwassertier hinter ihm auftauchte, vorüberzog und in der nächsten Kurve verschwand. Philipp drehte das Radio lauter. Um 11:30 kamen die Nachrichten, der Mont-Blanc-Tunnel war eingeweiht, sagten sie. Dann etwas über den Wahlkampf in Deutschland, es wurden neue Flugzeugtypen vorgestellt, Regen wurde gemeldet, leichte Schauer und stärkerer Wind. Philipp dachte an ihre Abmachung. Er würde warten. Nicht auf dem Bahnsteig, nicht in der Ankunftshalle, sondern auf der Straße hinter dem Bahnhof von Tignes. Er würde im Auto sitzen und auf sie warten. Sie würde die Treppe hinuntereilen und sich nach seinem Auto umschauen. Unzählige Male hatte er Martha damit vom AFN zurück nach Hause gefahren und außer Sichtweite der ersten Häuser abgesetzt. Manchmal brachte er sie auch nur bis zum Wiesengrund, wo sie ihr Fahrrad im hohen Gras versteckt hatte, mit dem sie dann schlenkernd und zu schnell die Straße zur Siedlung hinunterfuhr und die Hand zum Gruß hob, ohne sich umzudrehen. Ihre feinen Haare standen zu Berge im Fahrtwind, ihre nackten Beine waren dünn und steckten in den Schuhen der Großmutter, die er nie kennengelernt hatte, so wie er auch sonst niemanden von ihrer Familie kannte. Martha würde vor dem Bahnhofsgebäude stehen bleiben, den Kopf schütteln und die Augen zusammenkneifen, weil sie im Dunkeln schlecht sehen konnte. Philipp kniff die Augen zusammen, ein Lastwagen überholte ihn und hupte. Er trat vor Schreck das Gaspedal durch, der Wagen machte ein schrilles Geräusch und schlingerte. Philipp griff das Lenkrad fester und steuerte gegen. Martha öffnete die Augen, als etwas in ihr sie nach vorne zog. Sie hustete, verschluckte sich, die Beklemmung blieb. Der Zug hatte scharf gebremst, der Schaffner lief durch die Gänge und informierte die Fahrgäste, eine Weiche musste umgestellt werden. Eine kurze Verzögerung, gleich würde es weitergehen. Um nicht mit den anderen reden zu müssen, schloss Martha die Augen. Während Philipp die andere Fahrbahnseite schnitt, dabei den Lastwagen im Rückspiegel nicht sah, der ihn aus dem toten Winkel heraus überholte und jetzt bremste. Mehrmals hubte er laut. Ein Schiff, dachte Philipp und nahm den Fuß nicht vom Gaspedal, lenkte sein Boot durch die Wellen, die über ihm zusammenschlugen. Es rutschte über den Rand, durch einen glitzernden Fischschwarm, bevor es in die Dunkelheit stürzte, die neben der Straße begann.
Das war nochmal ein Ausschnitt, gelesen von Rabea Edel. Porträt meiner Mutter mit Geistern ist also ganz vieles. Es ist ein Schicksalsroman, ein Gesellschaftsroman, durch den Haupthandlungsstrang mit Raisa, die versucht, die Geschichte ihrer Mutter Martha zu begreifen, ist es auch Coming of Age, eine wirklich spannende Mischung. Seinen Höhepunkt erreicht der Roman eigentlich zum Ende, in einer Szene, die mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen hat. In dieser Szene wird aufgelöst, wo Martha eigentlich herkommt. Und nach werden dazu all diese Handlungsstränge, die es in diesem Roman gibt, zusammengeführt. Und das ist wirklich beeindruckend. Meiner Meinung nach hat diese Erzählung auch eine wirklich hohe gesellschaftliche Relevanz. Denn im Kern geht es darum, dass wir, gerade wenn uns etwas Schreckliches passiert ist, reden müssen. Rabea Edel porträtiert in dieser Geschichte Generationen, die Furchtbares erlebt haben, die traumatisiert sind und versuchen, Sprache für das Unsagbare zu finden. Ich habe auch persönlich mit der Autorin gesprochen und da hat sie mir gesagt, dass eben dieses Thema so viele Leute betrifft, dass sie diesbezüglich auch eine ganz besondere Resonanz erfahren hat.
Ich denke, diese Nachkriegsgeneration, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen zu anderen Familien, zu anderen, einfach zu Menschen in Deutschland, die ähnlich aufgewachsen sind, in ähnlichen toxischen, gewaltvollen Elternhäusern vielleicht oder die ähnlich viel Verschweigen in ihrer eigenen Familie erlebt haben und auch den Umgang damit lernen mussten. Und es gab auch Rückmeldungen, die dann gesagt haben, sie haben das Buch gelesen, zugeklappt und jetzt rufen sie mal ihre Mutter an oder ihre Großmutter oder fangen auch mal an zu recherchieren oder Fragen zu stellen, einfach um ins Gespräch zu kommen.
Was man hier raushört, ist, dass dieser Roman das Potenzial hat, dass sich Generationen annähern, miteinander ins Gespräch kommen. Und das sehe ich genauso. Es ist auch ein Roman, der zutiefst berührt, der ganz großartige Charaktere hat, der über eine großartige Sprache verfügt. Es ist ein feministischer Roman, der starke Frauenfiguren zeichnet. Es ist ein spannender Roman, der einen wirklich in den Bann zieht, wenn man ein bisschen dranbleibt, wenn man sich einlässt auf diese vielen Erzählstränge. Mich hat er rundum begeistert. Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mal mit Leander Bauer und dem Roman von Rabea Edel mit dem Titel Porträt meiner Mutter mit Geistern. Der ist im CH Beck Verlag erschienen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei podcastliteratur.de.